Geschwindigkeit und
und
des
das Tempo.
Sorry, ich habe da einen Fehler gemacht. Können wir noch mal kurz von vorne anfangen? Tut mir leid.
Ja.
Okay, wir können ganz von vorne anfangen.
Alles klar. Sorry. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute grüße ich Matthias Gassel. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor, unseren geneigten Podcast-Hörer.
Ja, Matthias Gastel, seit 2013 für die Grünen im Deutschen Bundestag, Mitglied im Verkehrsausschuss, Schwerpunkt Bahn, aber auch Güterverkehr und Logistik.
Die Bahn ist eigentlich ein spannendes Thema, das große Rückgrat der deutschen Mobilität. Aber welche Rolle soll sie in der Zukunftsmobilität spielen?
Wir haben uns da große Ziele gesetzt als Grüne und ein Stück weit auch als die Ampelkoalition. Und ich nehme mal ein ganz großes Ziel vorweg, das nicht so konkret messbar ist, aber das man, glaube ich, erreichen muss. Wenn man in andere Länder guckt, insbesondere in die Schweiz, dann sind die Menschen dort stolz auf ihre Bahn, weil sie als zuverlässig und attraktiv gilt. Wenn man sich bei uns in Deutschland umhört, dann fangen die meisten an zu schimpfen. Unzuverlässig, unpünktlich, die Angebote sind nicht ausreichend und so weiter. Vieles davon stimmt auch gar nicht. Aber das ist das Image. Das Image muss sich ändern. Wir wollen, dass die Menschen auch bei uns in Deutschland stolz sind auf ihre Bahn, weil sie einfach leistungsfähig ist, weil sie zuverlässig ist, weil sie serviceorientiert ist und weil sie gute Angebote macht und sowohl die Menschen als auch die Güter zuverlässig transportiert und befördert. Das ist das, wo wir hinkommen müssen. Der Weg ist weit, aber man braucht da immer ein Ziel, das man verfolgt.
Ja, das ist ein sehr weiter Weg. Wenn wir beim Güterverkehr anfangen, es verlagert sich ja immer mehr auf die Straße, weil die Bahn einfach nicht flexibel ist. Wie wollen Sie das stoppen? Wie wollen Sie das wieder auf den ökologischen Verkehrsträger, die Bahn, zurückführen?
Der Güterverkehr, der zu über 70% auf der Straße stattfindet, ist ein großes oder sogar das größte Problem im Bereich des Klimaschutzes. Denn die Anzahl der Lkw steigt und die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor steigen auch in erster Linie wegen des Güterverkehrs. Wir müssen also von den über 70% Anteil Güterverkehr auf der Straße runterkommen. Wir müssen die etwa 18% Anteil des Schienengüterverkehrs deutlich ausbauen. Auch das Binnenschiff muss ausgebaut werden. Diejenigen, die die Entscheidungen treffen, mit welchem Verkehrsmittel die Güter transportiert werden, die haben zwei oder drei Aspekte vor Augen, anhand derer sie ihre Entscheidung treffen. Das eine ist schlicht und ergreifend der Preis oder die Wirtschaftlichkeit. Die Unternehmen stehen ja im Wettbewerb zu anderen Unternehmen und da spielen die Transportkosten eben auch eine Rolle. Und zumal eben leider die ökologischen Folgekosten, die der Straßenverkehr auslöst, in keinster Weise eingepreist sind. Das heißt also, es geht hier nicht um volkswirtschaftliche Kosten, sondern um betriebswirtschaftliche Kosten. Und da fällt dann die Entscheidung leider häufig für den LKW und nicht für die Bahn. Das andere ist die Leistungsfähigkeit, die Zuverlässigkeit, aber auch die Pünktlichkeit und die Berechenbarkeit, mit der die Güter am Ziel ankommen. Da ist der LKW viel weiter berechenbarer, mit GPS ausgestattet. Jederzeit ist die Sendung nachverfolgbar, man weiß, wo seine Fracht sich befindet und bei der Bahn weiß man nicht, kommt sie morgen, kommt sie übermorgen an. Da hat sich einiges verbessert, aber es ist auch noch vieles weiter zu verbessern, bei der Zuverlässigkeit, bei der Schnelligkeit, aber auch bei der Transportfähigkeit von sensiblen Gütern, also beispielsweise Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, Lebensmittel, die pünktlich ankommen müssen, weil sie verderblich sind. Da gibt es Potenzial, aber auch in anderen Segmenten gibt es Potenzial. Die Bahn muss besser werden. Und ein Ansatzpunkt ist natürlich das Thema Infrastruktur. Wir brauchen eine leistungsfähigere Infrastruktur, mit der längere Züge zügiger, berechenbarer fahren können, nicht so viel Arbeitszeit der Triebfahrzeug bzw. der Lokführer dafür drauf geht, dass sie warten, bis sie wieder ein paar Kilometer weiterfahren können, bis sie wieder warten müssen, bis ein Überholvorgang abgeschlossen ist. Wir brauchen auch mehr Gleisanschlüsse in den Gewerbegebieten, haben wir im Koalitionsvertrag festgehalten. Und viele, viele weitere Dinge sind notwendig. Also das heißt, es ist nicht eine Stellschraube, es sind viele Stellschrauben, an denen zugleich gedreht werden muss, um den Güterverkehr auf der Schiene so zu stärken, dass er der Straße wirklich Konkurrenz macht und erhebliche Anteile vom Straßengüterverkehr auf die Schiene verlagert werden.
Ja, es ist nun mal für einen Bahnpolitiker, wie Sie es sind, ja auch die große Frage. Sie müssen ja in langen Infrastrukturhorizonten denken. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange eine Bahnstrecke gebaut werden müssen, aber es sind sicherlich 10, 20 Jahre. Bis dahin haben wir ja vielleicht auch Wasserstoff-LKWs, die immerhin die großen Transitrouten, also Container von Danzig nach Malaga bringen könnten. Lohnt sich da wirklich noch ein großer Ausbau der Bahn, wenn man einfach, sagen wir, LKWs hätte, die CO2-neutral fahren könnten?
Es waren jetzt zwei Fragen. Auf die erste gehe ich nur kurz ein, können wir nachher noch vertiefen. Sie hatten den Ausbau der Schienenwege angesprochen und die langen Zeithorizonte. Ja. Und jetzt kommt das Aber. Es gibt auch Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität, die sich schnell umsetzen lassen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir ein Programm auflegen wollen für schnell umsetzbare Kapazitätserhöhung. Da geht es einfach darum, zusätzliche Weichen und Signale einzubauen, die Blockabstände zu verkürzen. Das heißt, es können mehr Züge auf der Bestandsstrecke fahren, ohne dass zusätzliche Gleise gebaut werden müssen. Das müssen wir voranbringen, damit wir die notwendige Kapazität, aber auch die notwendige betriebliche Flexibilität haben. Wir werden auch noch weitere Schritte machen, um dann den Ausbau von Strecken zu beschleunigen. Da ist noch einiges im Argen und man kann da die Dinge schneller machen. Nicht alles muss 30 Jahre dauern, bis es dann mal fertig ist. Auf die Frage mit den Wasserstoff-Lkw zu sprechen kommen. Wir sehen nicht, dass sich Wasserstoff-Lkw auf dem Markt etablieren. Wir hätten da auch kein Problem, wenn Wasserstoff-Lkw kämen. Aber wir haben ja die Problematik, dass die Brennstoffzelle noch nicht sehr serienreif ist. Wir haben noch wenig Hersteller, die darauf setzen, weder im Pkw-Bereich, da geht die Fahrt sowieso ganz eindeutig zum batterieelektrischen Antrieb, noch beim Lkw. Da stellt man auch vorsichtig den Trend fest, dass auch hier sich die Batterie durchsetzt, weil sie einfach wirtschaftlicher ist und weil sie technisch weiterentwickelt wird. Die Brennstoffzelle wäre eine schöne Sache, wären da zwei Dinge nicht. Das eine ist, dass sie technologisch einfach noch nicht so weit entwickelt ist. Sie ist auch sehr teuer. Ihre Langlebigkeit lässt zu wünschen übrig. Und ein wesentliches Problem ist die Frage, wo kommt der Wasserstoff her? Der Wasserstoff, der heute zum Einsatz kommt, ist fossil. Das heißt, er ist auf Basis von Erdgas hergestellt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, denn hier geht viel Wasserstoff, viel Energie verloren bei der Herstellung von Wasserstoff. Und es ist eben dann, wenn es fossil ist, natürlich nicht umweltfreundlicher. Deswegen ist im Moment Brennstoffzelle und Wasserstoff noch keine Alternative. Insbesondere beim Wasserstoff, den brauchen wir auch für andere Dinge als den Straßengüterverkehr. Wir brauchen den, um Industrieprozesse zu dekarbonisieren. Wir brauchen Wasserstoff oder auch E-Fuels, ist die gleiche Produktionskette, für den Flugverkehr zur Dekarbonisierung. Das heißt, da stecken wir auch Geld, immer mehr Geld rein in die Entwicklung. Im Moment ist es aber noch nicht marktreif. Beim Lkw scheint sich auch ein Stück weit der batterieelektrische Lkw durchzusetzen. Wir haben auch eine Diskussion um die Oberleitung an Autobahnen und Bundesstraßen. Also beim Lkw ist die Antriebsform noch nicht wirklich geklärt. Wir sind da offen für verschiedene Varianten, denn es wird wahrscheinlich auch verschiedene Antriebsformen geben. Aber das heißt deswegen nicht, dass es dann besser ist, mit dem Lkw statt auf der Schiene zu fahren, denn auf der Schiene ist der Transport immer energieeffizienter als auf der Straße. Das erklärt sich ganz einfach. Einmal Gummi, Asphalt, hohe Reibungsverluste, das andere Mal Stahl, Stahl, geringe Reibungsverluste und Strom, der ökologisch und ökonomisch hergestellt wird, während Wasserstoff immer mit hohen Umwandlungsverlusten in der Herstellung verbunden ist. Deswegen hat die Schiene die Nase vorn, aber ich möchte gar nicht generell den einen gegen den anderen Verkehrsträger ausspielen. Es geht darum, langlaufende Güterverkehre auf die Schiene zu bringen und Güterverkehre von bestimmten schienenaffinen Gütern auf die Schiene zu bringen. Der Lkw wird immer noch benötigt. Der wird benötigt, um kurze Strecken zurückzulegen. Er wird aber auch genauso benötigt, um Ware zum Güterterminal zu bringen, damit er dann vom Lkw im KV-Terminal auf die Bahn verlagert wird. KV steht für kombinierter Verkehr, Vor- und Nachlauf auf der Straße mit dem Lkw Hauptlauf, also der längste Anteil des Gesamtweges auf der Schiene. Hier hat man das stärkste Wachstum und auch hier wollen wir ausbauen. Wir wollen mehr KV-Terminals, damit es schneller und einfacher vom Lkw auf die Schiene geht. Aber man braucht hier eben auch den Lkw, nur eben nicht mehr in der großen Bedeutung wie heute.
Ja, ich möchte dann die Verkehrsträger doch mal gegeneinander ausspielen, weil es ist ja die Frage. Es ist vielleicht ein etwas theoretischer Punkt, aber die Bahn ist vielleicht wirklich effizient. Aber wir arbeiten ja jetzt in der New Mobility, in der Smart Mobility an wirklich effizienten Konzepten. Zum Beispiel eine Strecke von Lübeck nach Lüneburg. Da fährt im regelmäßigen 1800 PS Triebwagen mit drei Waggons hin. Das ist nicht wirklich ökologisch, oder? Also es wäre ja pro Person, das sind teilweise Personen, die drei Leute sitzen drin, dann jeweils 600 PS. Das kann man auch mit einem Lamborghini abbilden. Und ein kleiner, hocheffizienter, autonomes Shuttle könnte das auch. Stellt sich nicht die Frage, dass man einfach dann wirklich so die Liebe zur Bahn und die Förderung, die sie so postuliert haben, ja, aber das kann man so sehen, aber auf der anderen Seite kommt in der New Mobility auch sehr, sehr effizienter, sehr ökologisch guter Verkehrsangebote, die dann einfach von dem großen Marktplayer der Bahn niedergedrückt werden. Also sehen Sie da keinen Wettbewerb und einfach vor der Hauptfrage, es ist ja eigentlich egal, wer es fährt, nur Hauptsache es soll möglichst CO2-neutral sein.
Ja, natürlich ist unser Ziel die CO2-Neutralität im Personenverkehr, ist unser Ziel natürlich auch, die Abhängigkeit vom Auto, vor allem vom eigenen Auto, zu verringern, den Menschen alternative Angebote zu machen, damit sie eben nicht mehr so stark wie heute, häufig der Fall, auf das Auto angewiesen sind. Und es ist völlig klar, dass für unterschiedliche Strecken, für unterschiedliche Zwecke, für unterschiedliche Regionen unterschiedliche Verkehrs- bzw. Transportmittel in Frage kommen. Ja, wenn ich im ländlichen Bereich unterwegs bin, dann wird der Bus ein besseres Verkehrsmittel sein als die Bahn, wenn eben das Verkehrsaufkommen extrem niedrig ist. Ja, aber da wird dann eben auch keiner einen Schienenweg bauen oder auf Dauer unterhalten, sondern es geht dann darum, dass man eben die entsprechenden Transportgrößen hat, die für die jeweilige Region, für die jeweilige Verbindung sich anbietet. Deswegen geht es immer darum, diese Verkehrsträger auch miteinander zu verknüpfen. Die Bahn ist primär ein Massenbeförderungsmittel bzw. Transportmittel im Güterverkehr und für die Feinverteilung sowohl von Gütern als auch von Menschen auf ihren Zielen, auf dem Weg zu ihren Zielen, das sind dann immer kleine Transport- und Beförderungsbehälter, die richtigen. Das heißt dann der Bus, der dann die Eisenbahn ergänzt oder dann vielleicht auch irgendwann das autonom fahrende kleine Shuttle, das dann den traditionellen Linienbus ergänzt. Und im Bereich des Güterverkehrs hatte ich ja schon geschildert, da haben wir die Eisenbahn für entsprechende bahnaffine Güter, für längere Strecken auch vor allem. Aber für die Feinverteilung werden wir eben häufig auf den Lkw setzen und auch beim Lkw lässt sich wiederum eine Differenzierung machen. Ich brauche nicht mit dem riesengroßen Sattelschlepper zu kommen. Wenn ich beispielsweise einen Buchladen in der Innenstadt anbinden möchte, dann tut es auch der Leinenlaster, der elektrisch angetrieben ist oder vielleicht sogar das Lastenfahrrad. Also, das heißt, es geht immer darum, sind es lange Wege, kurze Wege, sind es viele Menschen oder viele Güter, die transportiert bzw. befördert werden müssen, auch natürlich nach Tageszeit bedingt. Ich werde auch nicht die ganze Nacht über das gleiche Angebot an Bahnverkehrsmitteln auf der Schiene halten können, wie tagsüber, wie in der Hauptverkehrszeit. Also es wird immer eine Differenzierung nach Tageszeiten und nach den Regionen geben müssen, im Personen- wie auch im Güterverkehr. Aber in jedem Fall ist es so, dass die Bahn deutlich unterrepräsentiert ist, deutlich unter ihren Möglichkeiten ist, dass der Straßenverkehr im Personen- wie auch im Güterverkehr viel zu mächtig ist, viel zu intensiv ist und Verkehrswende und Klimaschutz funktioniert nicht alleine mit der Antriebswende, indem wir sagen, die Fahrzeuge werden jetzt einfach anders, nämlich alternativ angetrieben, sondern man muss natürlich auch auf die Effizienz schauen, mit der Energie, die ja nicht unendlich ist, eingesetzt werden kann. Also wir müssen da einfach gucken, dass wir für die entsprechenden Zwecke das geeignete Verkehrsmittel einsetzen. Und da ist häufig der LKW und das Auto eben nicht geeignet, wird aber viel zu intensiv genutzt und die Schiene ist weit unter ihrem Potenzial.
Okay, sie muss nachholen, aber da ist ja auch ein bisschen die Frage, die man klären muss, wie smart sollte die Bahn werden? Sie sprachen es eben an, es sind noch Weichensysteme, die fragwürdig sind. Wie kann die Bahn digitaler? Damit würde sie ja dann auch flexibler werden. Was wollen Sie da gestalten oder was sind die Ziele dahinter?
Also unter dem Stichwort Digitales, da ist natürlich unglaublich vieles, das sich zusammenfassen lässt oder darstellen lässt. In der Regel führt man die Diskussion über ETCS, also das europäische Zugsicherungssystem, mit dem ein europäischer grenzüberschreitender Schienenverkehr viel, viel einfacher werden soll als heute, weil es dann eben nur noch eine technische Ordnung gibt in ganz Europa und nicht lauter in den Staaten verschiedene Techniken gibt. Damit fallen aber auch die heutigen Blockabstände weg und die Züge können in viel dichterer Folge fahren. Das heißt, das Bestandsnetz wird leistungsfähiger. Die Züge können auch logisch mitdenken, können automatisch abgebremst werden, können vorausschauend gesteuert werden. All das ist heute schon beziehungsweise absehbar perspektivisch möglich, und da wollen wir natürlich auch investieren, um dies möglich zu machen, in Absprache mit anderen europäischen Ländern, denn wir wollen ja die Bahn in Deutschland, aber auch grenzüberschreitend in die anderen Nachbarländer hinein deutlich stärken und ausbauen und das Reisen für die Menschen einfacher machen. Da gehört aber auch gehören auch ganz andere Dinge dazu. Thema WLAN ist immer wieder ein Thema, das nicht ausreichend funktioniert in vielen Zügen, und es geht auch darum, dass wir die digitalen Möglichkeiten nutzen, um den Menschen das Planen einer Reisekette einfacher zu machen. Ja, wir haben über 100 Tarifverbünde in Deutschland. Das macht es unglaublich kompliziert. Viele Menschen nutzen auf ihren Reisen dann auch noch ein Carsharing-Auto, nutzen das Taxi, nutzen ein Leihfahrrad. Für jeden Anbieter, für jedes Verkehrsmittel braucht es eine eigene App, braucht es eigene Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten. Wie schön wäre es, wenn es eine technische Plattform gibt, über die sich eine durchgehende Reise mit verschiedenen Verkehrsmitteln jenseits des eigenen Autos und bei verschiedenen Anbietern organisieren und nach dem besten Bestpreisprinzip bezahlen lassen würde. Das ist auch ein wichtiges Ziel im Bereich der Digitalisierung, den Menschen das Reisen einfacher zu machen, es ihnen auch einfacher zu machen, kein eigenes Auto zu haben oder es seltener zu nutzen. Das ist aber heute viel zu kompliziert. Wenn ich jetzt von hier, wo ich wohne, bei Stuttgart nach Tübingen fahre, dann brauche ich häufig zwei Fahrscheine. Und die sind in Summe einfach viel zu teuer und es ist viel zu umständlich. Ja? Und da ist man jetzt dabei, das zu vereinfachen, und die digitalen Möglichkeiten, die können das dann im großen Maßstab noch mal weiter vereinfachen, dass egal wo ich bin, ich mit einer App buchen, planen und bezahlen kann. Das wäre doch eine tolle Sache. Daran arbeiten wir.
Übrigens habe ich ein Interview mit Frau Dr. Nadja Well von Mobility Insight gebracht, packe ich in die Shownotes dieser Episode. Da ging es um dieses Thema, dass sich praktisch alle Verkehrsverbände einmal zusammenschließen und man dann diese Wegstrecke haben. Dann es wäre, wenn Sie aus Stuttgart nach Berlin müssen und damit, sagen wir, Modalsplit, einmal die Bahn, zweimal das Taxi, einmal ein Carshare, dass das alles über eine Plattform abgebucht wird.
Genau, es ist heute so im öffentlichen Nahverkehr insbesondere, dass jeder Anbieter bzw. jeder Aufgabenträger und jeder Tarifverbund mit öffentlichen Geldern eigene Apps entwickelt. Ja? Und diese Masse an Apps nimmt immer mehr zu. Und es macht doch keinen Sinn, auf seinem Smartphone 100 und mehr Apps zu haben. Und wenn man sie braucht, dann muss man sie immer erstmal aktualisieren, weil sie nicht auf dem aktuellen Stand sind, weil sie schon ein halbes Jahr nicht mehr genutzt wurden. Deswegen, hier ist erhebliches Verbesserungs- und Vereinfachungspotenzial. Wir wollen, dass die Menschen jenseits des eigenen Autos mobil sein können, dass sie verschiedene Verkehrsmittel nutzen, immer genau das, was gerade für den Weg und für den Zweck am besten geeignet ist. Und da muss man den Menschen die Mobilität wesentlich einfacher machen, als heute mit diesem Dschungel an Tarifen und Beförderungsbedingungen und so weiter. Da sind wir im digitalen Zeitalter jedenfalls nicht so weit angekommen, wie wir sein müssten, um es den Menschen leichter zu machen.
Aber nochmal zurück zum Betrieb der Bahn. Ich höre jetzt vieles von diesen Ansätzen, diese europäische Zusammenschaltung und dann auf der anderen Seite auch so Konzepte wie die intelligente Weichsel, die sich selbst koppeln kann. Was sollen all diese Erneuerungen, Modernisierungen, sagen wir mal unterm Stichwort Digitalisierung, wirklich in Summe bringen in den nächsten 5 Jahren oder in den nächsten 10 Jahren? Wie wird die Bahn wirklich deutlich flexibler? Wie viel Verkehr soll mit diesen Maßnahmen wirklich auf die Schiene gebracht werden?
Also wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir im Personenverkehr eine Verdoppelung der Verkehrsleistung wollen. Natürlich muss es dann zu Lasten des Auto und des Flugzeugs gehen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir ebenfalls bis 2030 auf einen Schienengüterverkehrsanteil von 25% kommen wollen. Das sind wir derzeit bei 18%. Und zum Schienengüterverkehrsanteil unter Digitalisierung, Sie hatten das gerade umschrieben, da geht es auch um die digitale automatische Kupplung. Heute müssen die Güterzüge von Hand gekuppelt werden. Das heißt, da muss ein Mensch immer dann diesen schweren Haken einhängen. Und es ist sehr, sehr schwere Arbeit, die bei Wind und Wetter draußen gemacht werden muss, auch mit einer hohen Unfallgefahr. Das kostet Zeit, das kostet auch Geld, es macht den Schienengüterverkehr entsprechend teuer, unwirtschaftlich und träge. Und wenn es automatisch geht, dann heißt es auch, dass der Güterverkehr auf der Schiene einen Wettbewerbsvorteil bekommt, beziehungsweise einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem LKW abgebaut wird. Also wir haben erhebliches Potenzial und wir haben uns jetzt mal Ziele für die Verlagerung auf die Schiene gesetzt, die bis 2030 gehen. Verdoppelung im Personenverkehr, 25% im Güterverkehr. Aber natürlich muss es auch danach weitergehen, denn unsere Nachbarländer, beispielsweise Österreich und noch mehr die Schweiz, die zeigen uns, was möglich ist. Und wir sind ja jetzt kein Land mit einer völlig anderen Kultur. Wir sind Nachbarländer und ich sag mal, das, was Österreich kann, das können wir auch. Und mit etwas mehr Durchhaltevermögen, dann können wir auch das, was die Schweizer heute schon können.
Ja, das mag sein, aber wir haben jetzt hier den politischen Willen und wir haben auch immer mehr technische Möglichkeiten. Auf der anderen Seite haben wir immer noch die Organisation der Bahn. Ich will da gar keine defätistische Meinung gegenüber der Bahn verbringen, denn die hatte punktuell mit Flinks da schon sehr, sehr spannende Ansätze, so praktisch eine Mobilitäts-App. Das hat sie dann aber auch nicht wirklich durchgehalten. Haben wir die richtige Organisationsform in Form dieses großen Kolosses für diese Verkehrswende? Oder brauchen wir andere Formen? Muss die Bahn auch anders organisiert werden, um mit Innovation schneller umzugehen? Vielleicht auch längeren Atem zu haben, um wirklich interessante Angebote, die sie durchweg immer mal hatte, wirklich flächendeckend anzubieten. Auch das, was Sie ansprachen, man hätte schon, als die Apps aufkamen, 2006, 2007, so eine Lösung entwickeln können. Wir sind jetzt 22, viele haben einzelne Apps gebaut. Jetzt fragen sich die Leute, warum muss ich 100 Apps haben? Das hätte man ja vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren auch schon in einer ganzheitlichen Lösung wirklich einbauen können.
Also Sie sprechen jetzt wahrscheinlich konkret vom Unternehmen Deutsche Bahn AG, nicht mehr von der Branche an sich. Ich habe jetzt bislang immer von der Branche gesprochen, die wir stärken wollen. Da ist natürlich die Deutsche Bahn ein großer, wichtiger und der wichtigste und der größte Player. Und die Deutsche Bahn soll auch in Zukunft einen wichtigen Part in der Verkehrswende, im Transport und in der Beförderung spielen. Und wir haben uns als Koalition einige sehr konkrete, ich denke auch gute Ziele gesetzt, was die Deutsche Bahn angeht. Wir haben ja heute ein Unternehmen, bei dem die Infrastruktur angesiedelt ist, aber gewinnorientiert arbeiten muss, da sie unter dem Dach einer Aktiengesellschaft ist. Während die Autobahn GmbH keine Gewinne erwirtschaften muss, muss die Deutsche Bahn mit ihren Infrastruktursparten sehr hohe Gewinne erwirtschaften. Und das macht natürlich dann letztlich auch die Nutzung der Schieneninfrastruktur entsprechend teuer, weil einfach in die Nutzungsentgelte auch immer ein Gewinnzuschlag eingebaut wird, was es bei der Autobahn nicht gibt. Und deswegen ist es gut, dass wir vereinbart haben, dass wir die drei Infrastruktursparten bei der Deutschen Bahn zu einer Infrastruktursparte zusammenlegen wollen und dass wir sie von dem Gewinnerzielungsdruck befreien wollen. Das heißt, sie wird eine eigene Gesellschaft, wahrscheinlich dann als GmbH, unter dem Dach der Holding, also sie bleibt Bestandteil der Deutschen Bahn, aber eben nicht mehr unmittelbar der Aktiengesellschaft zugeordnet und deswegen keine Gewinnerzielungsabsicht mehr. Das führt zu niedrigeren Trassenpreisen und es führt eben auch dazu, dass zwar immer noch wirtschaftlich gearbeitet werden muss, aber eben nicht mehr der Gewinn im Vordergrund steht. Sollten Gewinne erwirtschaftet werden, auch das haben wir festgelegt, dann verbleiben die auf jeden Fall in dieser Infrastrukturgesellschaft und sie werden nicht an die Holding abgeführt. Das bringt viele, viele Vorteile mit sich und wir fördern damit den Wettbewerb, wir bringen damit mehr Leben rein in das Bahngeschäft, weil einfach die Nutzung der Schieneninfrastruktur etwas preiswerter wird und wir senken auch so manche Zugangsbarrieren. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter und wichtiger Weg ist. Vor allem ist es aber auch ein Weg, der ohne so große Konflikte mit den Beschäftigten zu bewältigen ist und der, denke ich und hoffe ich, auch in dieser Legislatur zu bewältigen ist. Also das heißt, dass wir dann auch relativ schnell sehen, was sich verändert, und zwar was sich zum Guten verändert durch diese Reform. Was wir darüber hinaus noch anstreben, ist, dass geschaut wird, welche Konzerntöchter und Beteiligungen eigentlich bei der Deutschen Bahn sinnvoll und notwendig sind. Wir wissen ja beispielsweise, dass DB Schenker nur einen Synergieeffekt zur Schiene bringt von 0,7%. Also die machen fast alles auf der Straße oder an Luftfracht oder an Seefracht, hat aber in aller Regel keinerlei Berührungspunkte zum Bahngeschäft. Warum muss denn die Deutsche Bahn und damit indirekt auch der deutsche Staat eine der größten Speditionen betreiben? Das ergibt keinen Sinn und meine Wahrnehmung ist eben auch die, dass das Management manchmal mit weit über 600 Konzerntöchtern abgelenkt ist davon, sich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren. Das Kerngeschäft findet statt auf der Schiene, im Personen- wie auch im Güterverkehr. Das Kerngeschäft findet statt in Deutschland, gerne natürlich auch im benachbarten europäischen Ausland. Aber wir müssen uns nicht darum kümmern, wie irgendwelche Weinkisten nach Südamerika kommen oder irgendwelche bei Eisenbahnstrecken im fernen Osten gebaut und betrieben werden. Das ist alles nicht die Aufgabe der Deutschen Bahn. Und sie haben jetzt auch die Dienstleistungen rund um Mobilität angesprochen. Da würde ich sagen, manchmal hat man vielleicht auch zu früh begonnen, etwas zu probieren. Da waren die Menschen, da war der erforderliche Teil der Gesellschaft vielleicht auch noch nicht so bereit. Aber ich glaube, wenn solche Dinge gut abgestimmt sind, wenn solche Dinge gut vorbereitet sind, wenn solche Dinge gut beworben werden. Und wenn man aber auch das Durchhaltevermögen hat, weil die Leute rennen einem nicht unbedingt mit jedem neuen Angebot sofort die Bude ein, sondern die Menschen, und das ist halt das Problem im Bereich der Verkehrspolitik, konkret der Personenbeförderung, die sind sehr an ihren Gewohnheiten orientiert. Ja, es gelingt nicht mit einem besseren Fahrplan mal so geschwind, die Leute vom Autofahren abzuhalten. Die Leute sind da sehr träge, ihren Gewohnheiten folgen. Deswegen braucht man immer auch einen längeren Atem, bis sich neue Angebote etabliert haben.
Vielleicht noch ein Punkt dazu. Also jetzt ist sind die Trassen von der Gewinnerzielungsabsicht befreit. Das ist ja praktisch, das war ein bisschen theoretisch in der Erklärung. Ich würde die Shownotes noch mal so etwas reinpacken. Das sind ja in gewisser Weise relativ natürliche Monopole, mit denen man schlecht Geld verdienen kann. Und das würde ich ein bisschen aufdröseln, weil die Frage ist jetzt einfach, mit den Trassen kann man schlecht Geld verdienen. Und das ist eigentlich eine staatliche Aufgabe, wobei der Betrieb eben, das können privatwirtschaftliche Unternehmen auch machen. Ist das so halbwegs richtig dargestellt, dieser Aspekt?
Nein, so ist es nicht ganz, denn die Deutsche Bahn hat mit ihrer Infrastruktur deutlich Geld verdient. Sie hat teilweise sogar den Betrieb und die zur Verfügungstellung der Infrastruktur als den größten Gewinnblock im gesamten Unternehmen gehabt. Ja? Und das ist natürlich schon ein Stück weit absurd, denn die Infrastruktur muss ja allen zur Verfügung stehen. Allen Unternehmen, ob sie jetzt zur Deutschen Bahn gehören oder zu anderen Staatsbahnen oder zu privatem Wettbewerb gehören. Die Infrastruktur ist für alle da und sie ist viel zu kompliziert organisiert und sie ist eben gewinnorientiert, bis heute gewinnorientiert. Wir werden das ändern. Wir werden das ändern, aber die Infrastruktur wird Teil der Deutschen Bahn bleiben. Sie bleibt also im Staatseigentum. Das halten wir auch für wichtig. Wir wollten noch nie die Infrastruktur privatisieren, sondern wir wollen sie weiterhin in der Hand des Staates halten, aber eben nicht mit Gewinnaufschlägen, die dann nachher dazu führen, dass die Nutzung dieser Infrastruktur, die wir ja gerne intensiviert haben wollen zugunsten der Fahrgäste, die wollen wir eben nicht mehr mit Gewinnzuschlägen belastet haben.
Okay, gut. Aber ich höre so ein bisschen heraus, dass Sie die Bahn auf ihre Kernkompetenzen zusammenstutzen wollen. Ist ja ein riesiger Verkehrskonzern mit Speditionen, mit den 7 Millionen, die täglich Sie nutzen, um zu pendeln allein schon.
Genau, also wir wollen sie, so haben wir es im Koalitionsvertrag formuliert, wir wollen die Deutsche Bahn effizienter und transparenter machen. Und aus meiner Sicht ist es mit weit über 600 Unternehmenstöchtern nicht möglich. Man weiß auch in der Öffentlichkeit ziemlich wenig, was da an Aktivitäten läuft. Die Deutsche Bahn veröffentlicht ja auch immer nur das an Bilanzen, was sie unbedingt vom Gesetz her veröffentlichen muss, obwohl es ein Bundesunternehmen ist, gibt es da wenig Transparenz. Und wir wollen eben, dass die Deutsche Bahn in erster Linie für Personen- und Güterverkehre in Deutschland und auf der Schiene, aber natürlich auch gerne im benachbarten Ausland da ist und dass sich das Management voll auf diese Aufgabe konzentriert und nicht guckt, was irgendwo in fernen Ländern gerade läuft oder aber was auf der Straße oder in der Seeschifffahrt oder im Luftverkehr los ist. Das ist nicht die Aufgabe, jedenfalls nicht die primäre Aufgabe der Deutschen Bahn. Wir wollen, dass man sich aufs Kerngeschäft konzentriert. Das ist die Erwartung der Öffentlichkeit und es ist auch die Aufgabe eines Unternehmens, das sich in öffentlicher Hand befindet.
Ja, aber es passt ja nicht ganz zu diesem Innovationsfeld, das wir hier beschreiben. Die Autohersteller fangen mit Lastenrädern an. Sie entwickeln sich in andere Bereiche rein. Volkswagen entwickelt Batterielösungen. Es gibt viele spannende Startups, die Lücken schließen in den Angeboten. Man experimentiert jetzt sehr viel, notgedrungen, klimapolitisch, einfach, aber natürlich auch das Elektroauto verkauft sich auch schon selbst in der Corona-Krise relativ gut. Das ist eine große Gemengelage. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass die Bahn wieder nur sehr effizient werden soll, sehr schlank und auf ihre Kernaufgaben, nämlich Menschen von A nach B zu bringen, auf dem deutschen Schienennetz beschränkt werden soll, dann kann sie keine große aktive Rolle in diesen Veränderungen, und in diesen Innovationsfeldern, die wir heute bearbeiten, haben, oder?
Doch, das kann sie. Das kann sie absolut. Denn nehmen wir mal den Bereich des Güterverkehrs. Über 100 Jahre war ein Güterwagen, man sagt in der Branche manchmal, ein dummes Stück Blech. Also einfach eine Blechschüssel mit unten ein paar Rädern dran. Ja, ganz einfach, ganz primitiv. Und dieser Güterwagen, der entwickelt sich. Er wird digitaler, indem man dann beispielsweise feststellen kann, wo die Ware sich gerade befindet, ob sie fährt oder ob sie steht und wo sie jetzt gerade auf der Strecke ist. Der Güterwagen wird leiser durch innovative Techniken. Wir sind dran, den Güterwagen so zu entwickeln, dass er auch zum Beispiel gekühlte Ware oder zu kühlende Ware transportieren kann. Wir haben das Thema digitale automatische Kupplung, hatten wir vorhin schon, damit das händische Kuppeln überflüssig wird. Wir haben im Bereich der Personenzüge inzwischen alternative Antriebe. Wir haben die Brennstoffzelle mit Wasserstoff. Wir haben den batterieelektrischen Zug. Inzwischen drei Hersteller, die das anbieten, die Deutsche Bahn, die das auch ausprobt, austestet und in den nächsten Jahren noch immer mehr Strecken, die nicht elektrifiziert sind, zum Einsatz bringen. Wir haben das Thema Bahnhöfe, die überwiegend im Eigentum der Deutschen Bahn sind, die sich zu Mobilitätsdrehscheiben entwickeln sollen, mit Vernetzung, Carsharing, Leihfahrrad, elektrische Tretroller, Fahrradparkhäuser und all diese Dinge. Und da spielt die Deutsche Bahn natürlich auch eine wichtige Rolle, aber nicht alleine, sondern zusammen mit anderen Playern, die in diesen Segmenten auf dem Markt sind. Also das heißt, auch in ihren angestammten Aufgabenfeldern und dem, was direkt dazugehört, hat die Deutsche Bahn eine ganze Menge zu leisten. Manches tut sie schon, manches hat sie schon angepackt und einiges bleibt auch noch zu tun. Also das heißt, da ist viel, viel Raum für Innovation und für Digitalisierung.
Ja, nur die Frage, wird die Bahn wirklich, wir haben es von Nils Heller hier in der Podcast-Reihe gehört, es soll ja schon dieses Jahr losgehen. Im letzten Jahr ist ja der rechtliche Rahmen fürs autonome Fahren im Bundestag gelegt worden, also die Typenzulassung ist möglich. Dieses Jahr sollen die ersten Fahrzeuge schon fahren. Wird die Bahn da in diesem Innovationsfeld eine Rolle übernehmen?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn das ergänzt ja unmittelbar die Beförderung von Menschen mit der Bahn, dass es dann auch weitergehen muss, denn es ist richtig, dass das Denken und das Handeln und die Verantwortung der Bahn, in dem Fall der Deutschen Bahn, nicht da einfach aufhört, wo der Mensch den Zug verlassen hat, sondern die meisten müssen ja auch noch irgendwie weiterkommen und da gehört dann eben das Fahrrad genauso dazu wie der Stellplatz für das Carsharing-Auto oder eben auch dann irgendwann, wenn die Technik und das Recht auch so weit entwickelt sind, dass es dann möglich ist, auf der Straße mit autonomen Fahren und Kleinfahrzeugen zu fahren. Wie gesagt, die Dinge müssen vernetzt gedacht werden, die müssen im Zusammenhang gesehen werden und da bietet die Digitalisierung eine Menge an Möglichkeiten, das autonome Fahren bietet einiges an Möglichkeiten und da gibt es einige Spielfelder für Unternehmen wie die Deutsche Bahn, auch da aktiv zu werden.
Würden Sie dann aber auch eine strategische Partnerschaft meinetwegen mit dem Autohersteller befürworten?
Ich befürworte, wenn die Deutsche Bahn oder auch andere Eisenbahnverkehrsunternehmen Partnerschaften eingehen und damit ihren Fahrgästen auch den Zugang zu anderen Verkehrsmitteln erleichtern, mit denen sie zum Beispiel an den Bahnhof kommen oder vom Bahnhof wegkommen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch heute schon jede Menge Kooperationen. Gucken Sie sich mal an, die Bahnhöfe. Da stellt dann die Deutsche Bahn, stellt dann Flächen zum Beispiel der jeweiligen Kommune zur Verfügung, die dann dort einen Busbahnhof bauen oder die dort dann Carsharing-Stellplätze zur Verfügung stellen oder Anbietern, die elektrische Tretroller dort zur Verfügung stellen. Also solche Kooperationen gibt es schon, auch beim Fahrradparken. Wir haben da jede Menge Schnittstellen und da kann die Deutsche Bahn teilweise eigenständig aktiv werden, aber teilweise eben auch mit Kooperationspartnern.
Ja, aber also es muss, momentan stehe ich noch so ein bisschen vor der Frage, ist es wirklich ein Kernbedürfnis auf die Schiene? Und weg mit den alten Logistikdienstleistern, den Logistikpartnern, den ganzen weltweiten und bleibt es bei einer Befokussierung auf die Kernkompetenzen oder kommt jetzt wieder ein großer Gemischtwarenladen, der sich in verschiedene Bereiche des Verkehrs weiterentwickelt?
Also im Fokus muss bleiben die Schiene. Das ist das Kerngeschäft der Deutschen Bahn, das ist das Kerngeschäft. Aber es endet eben nicht hart dort, wo die Schiene zu Ende ist oder wo die Fahrt eines Fahrgastes zu Ende ist, sondern es muss ja auch im Interesse der Deutschen Bahn liegen, dass der Fahrgast vom Bahnhof, wo er ausgestiegen ist, weiter an sein Ziel kommt. Und ob die Deutsche Bahn dieses dann selber macht oder in Kooperation oder ob sie dann Flächen an ihrem Bahnhof für andere Verkehrsmittel zur Verfügung stellen, das muss von Fall zu Fall entschieden werden. Aber das Kerngeschäft wird immer die Schiene bleiben und sein müssen, aber eben die Verantwortung endet nicht am Bahnhof, die Verantwortung endet nicht beim Aussteigen des Fahrgastes, sondern die geht weiter, in welcher Form auch immer sie ausgeübt wird. Und das gilt natürlich auch im Bereich des Güterverkehrs. Wenn ich sage, die Deutsche Bahn hat sich da auf Deutschland und die Nachbarländer und die Schiene zu konzentrieren und die Frage, ob Schenker dazugehören muss, die muss man in Frage stellen, dann heißt es ja nicht, dass nicht mit anderen auch kooperiert wird. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Deutsche Bahn mit Spediteuren, die auf der Straße den Güterverkehr machen, zusammenarbeitet. Das wird sie auch machen müssen, damit die Güter überhaupt zum KV-Terminal kommen, damit sie überhaupt auf die Schiene verladen werden. Aber sie sollte sich eben nicht selber Konkurrenz machen. Und das ist eben manchmal der Fall, im Fall von Schenker beispielsweise. Der Schenker investiert praktisch ausschließlich in Unternehmensstandorte, die gar keinen Gleisanschluss haben. Und warum, bitteschön, muss ein solches Unternehmen dann in der Hand der Deutschen Bahn sein, wenn es da gar keine Berührungspunkte zur Schiene gibt? Also diese Berührungspunkte, die müssen immer da sein. Aber wenn die Deutsche Bahn mithilft, durchgehende Transportketten im Güterverkehr oder durchgehende Reiseketten im Personenverkehr zu ermöglichen, zu erleichtern, zu fördern, dann ist das absolut richtig und absolut unterstützenswert.
Gut. Wir haben hier in der New Mobility auch noch zwei oder mehrere Konzepte, die wirklich ja die Schiene neu denken. Ich denke mal, Sie kennen das Konzept Ottobahn, was ja im Prinzip so eine Seilbahn ist, die auch schon on demand, also digital funktionieren könnte. Da komme ich wieder auf meine große Grundfrage raus. Wie viel Infrastrukturumbau ist vor der Klimawende eigentlich noch vertretbar? Können wir noch wirklich massiv Infrastrukturen ausbauen? Denn mit Infrastrukturen entsteht ja erstmal CO2-Abdruck. Sind diese Konzepte wirklich für Sie reizvoll, um die Schiene und eben damit auch dieses ganze Konzept von hochineffizienter Mobilität weiter voranzutreiben? Sehen Sie es eher grundsätzlich kritisch oder was sind diese Konzepte, die neuen Konzepte auf der Schiene für Sie wert?
Also, wir werden Infrastrukturausbau brauchen. Wir werden es auch brauchen, um Klimaziele zu erreichen. Ja, im Bereich beispielsweise, auch wenn es jetzt nicht unser großes Thema ist, aber darauf ist ja auch die Schiene letztlich angewiesen, dass sie genügend Strom hat, um fahren zu können. Wir werden den Ökostrom, der eben immer mehr im Norden als im Süden produziert werden wird, in den Süden zu bringen, wo große Stromabnehmer sind. Ja, dazu braucht man große Übertragungsnetze, das ist Infrastruktur. Wenn wir mehr Verkehr auf die Schiene verlagern wollen, dann brauchen wir eine leistungsfähige Infrastruktur. Teilweise können wir die Kapazität im Bestand erhöhen. Ich habe das Thema ETCS angesprochen, also eine digitale Möglichkeit. Ich habe auch das Thema angesprochen, Verkürzung von Blockabständen. Da werden wir als Regierungskoalition sehr schnell ein Programm in die Wege leiten. Das wird aber nicht ausreichen, um die erforderliche die entsprechende Kapazität zu schaffen, um Güter und Personenverkehre auf die Schiene zu verlagern. Und dann brauchen wir natürlich zusätzliche Infrastruktur. Also das heißt, die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten für Infrastruktur im Allgemeinen, sondern die Infrastruktur muss helfen, Klimaziele zu erreichen. Schieneninfrastruktur durch die hohe Energieeffizienz und dadurch, dass es sehr leicht ist, aus den fossilen Antrieben auszusteigen, ist ein Beitrag für den Klimaschutz. Und deswegen ist auch der Aus- und auch der Neubau von Schienenwegen im Grundsatz gut für die Klimaziele. Dasselbe gilt natürlich nicht für die Straßen. Wir haben in Deutschland eines der dichtesten Straßennetze. Und hier ist nicht nur der Faktor, wie viel Belastung, Klima- und Umweltbelastung ist mit der Infrastruktur an sich verbunden, sondern da gehört dann eben auch der Verkehr, der darauf fahren soll. Und der ist eben weitaus weniger energieeffizient, der ist weitaus schwerer zu dekarbonisieren als der Schienenverkehr. Und deswegen ist es richtig, klare Favorisierung für den Ausbau der Schienenwege und auf die Bremse treten beim Aus- und Neubau der Straßen, denn davon haben wir in Deutschland weitgehend genug.
Okay, vielleicht zum Abschluss. Was sind so die Top-Aufgaben in der näheren Zeit, in den nächsten 2, 3 Jahren? Wo würden Sie wirklich noch Infrastruktur ausbauen, um einen positiven Verkehrseffekt zu haben? Also es ist immer ein bisschen in dieser Bahnpolitik oder auch in Infrastruktur aus, sich so ein bisschen allgemein, aber die Frage ist, wenn man zum Beispiel, muss man Leipzig mit Berlin besser verbinden über eine Strecke? Und wie entscheidet man das eigentlich bei so einem Infrastrukturausbau? Weil um das Ganze mal ein bisschen konkreter zu machen, so viele Menschen beschäftigen sich ja nicht mit Bahnpolitik.
Naja, fast
Fast
jeder,
jeder,
der
der
mit
mit
der
der
Bahn
Bahn
fährt,
fährt,
ist
ist
dann
dann
natürlich
natürlich
auch
auch
entsprechend
entsprechend
Expertin
Expertin
oder
oder
Experte.
Experte.
Aber
Aber
jetzt
jetzt
im
im
Ernst,
Ernst,
also
also
die
die
Frage
Frage
ist
ist
relativ
relativ
einfach
einfach
zu
zu
beantworten,
beantworten,
denn
denn
wir
wir
verfolgen
verfolgen
in
in
der
der
Politik
Politik
und
und
auch
auch
in
in
der
der
ganzen
ganzen
Branche
Branche
inzwischen
inzwischen
den
den
Deutschlandtakt.
Deutschlandtakt.
Das
Das
ist
ist
also
also
der
der
integrale
integrale
Taktfahrplan.
Taktfahrplan.
Und
Und
der
der
große
große
Paradigmenwechsel
Paradigmenwechsel
liegt
liegt
darin,
darin,
dass
dass
man
man
erst
erst
einen
einen
Fahrplan
Fahrplan
entwickelt,
entwickelt,
wie
wie
man
man
denkt,
denkt,
dass
dass
die
die
meisten
meisten
Menschen
Menschen
davon
davon
profitieren,
profitieren,
weil
weil
sie
sie
dann
dann
einfach
einfach
schneller
schneller
und
und
einfacher
einfacher
an
an
ihr
ihr
Ziel
Ziel
kommen.
kommen.
Und
Und
dann
dann
schaut
schaut
man
man
in
in
einem
einem
zweiten
zweiten
Schritt,
Schritt,
welche
welche
Infrastruktur
Infrastruktur
ist
ist
dafür
dafür
notwendig?
notwendig?
Wo
Wo
reicht
reicht
die
die
Infrastruktur,
Infrastruktur,
um
um
diesen
diesen
Fahrplan
Fahrplan
fahren
fahren
zu
zu
können?
können?
Und
Und
wo
wo
muss
muss
Infrastruktur
Infrastruktur
angepasst
angepasst
werden?
werden?
Das
Das
heißt,
heißt,
wir
wir
arbeiten
arbeiten
heute
heute
wesentlich
wesentlich
zielgesteuerter
zielgesteuerter
als
als
früher,
früher,
wo
wo
man
man
einfach
einfach
nach
nach
irgendwelchen
irgendwelchen
politischen
politischen
Gutdünken
Gutdünken
irgendwo
irgendwo
mal
mal
eine
eine
Neubaustrecke
Neubaustrecke
in
in
die
die
Landschaft
Landschaft
gesetzt
gesetzt
hat,
hat,
um
um
dann,
dann,
wenn
wenn
sie
sie
für
für
10
10
Milliarden
Milliarden
Euro
Euro
fertig
fertig
geworden
geworden
ist,
ist,
festzustellen,
festzustellen,
irgendwie
irgendwie
lässt
lässt
sich
sich
damit
damit
kein
kein
vernünftiger
vernünftiger
Fahrplan
Fahrplan
betreiben.
betreiben.
Man
Man
transportiert
transportiert
die
die
Leute
Leute
zwar
zwar
mit
mit
Tempo
Tempo
250
250
oder
oder
300,
300,
aber
aber
die
die
gewonnene
gewonnene
Reisezeit
Reisezeit
verlieren
verlieren
sie,
sie,
weil
weil
sie
sie
eine
eine
Dreiviertelstunde
Dreiviertelstunde
auf
auf
den
den
Anschlusszug
Anschlusszug
warten
warten
müssen,
müssen,
weil
weil
die
die
Dinge
Dinge
einfach
einfach
nicht
nicht
zusammengedacht
zusammengedacht
werden.
werden.
Heute,
Heute,
integraler
integraler
Taktfahrplan
Taktfahrplan
Deutschlandtakt,
Deutschlandtakt,
wir
wir
haben
haben
einen
einen
Zielfahrplan.
Zielfahrplan.
Also
Also
das
das
heißt,
heißt,
einen
einen
Fahrplan,
Fahrplan,
den
den
wir
wir
erreichen
erreichen
wollen,
wollen,
mit
mit
dem
dem
Ausbau
Ausbau
der
der
Infrastruktur.
Infrastruktur.
Deswegen
Deswegen
stochern
stochern
wir
wir
da
da
nicht
nicht
im
im
Nebel
Nebel
rum.
rum.
Wir
Wir
bauen
bauen
nicht
nicht
nach
nach
Lux
Lux
und
und
Dollerei-Infrastruktur
Dollerei-Infrastruktur
aus,
aus,
sondern
sondern
wir
wir
bauen
bauen
die
die
Infrastruktur
Infrastruktur
für
für
die
die
Schiene
Schiene
genauso
genauso
aus,
aus,
wie
wie
sie
sie
notwendig
notwendig
ist,
ist,
um
um
mehr
mehr
Menschen
Menschen
auf
auf
der
der
Schiene
Schiene
befördern
befördern
zu
zu
können,
können,
und
und
zwar
zwar
pünktlicher,
pünktlicher,
zuverlässiger,
zuverlässiger,
schneller
schneller
und
und
attraktiver,
attraktiver,
komfortabler
komfortabler
als
als
bisher.
bisher.
Also
Also
wir
wir
haben
haben
eine
eine
klare
klare
Grundlage,
Grundlage,
eine
eine
klare
klare
Vision,
Vision,
an
an
der
der
wir
wir
arbeiten.
arbeiten.
Und
Und
da
da
wird
wird
jedes
jedes
Jahr
Jahr
ein
ein
Stück
Stück
weiter
weiter
davon
davon
realisiert.
realisiert.
Das
Das
geht
geht
Step
Step
for
for
Step,
Step,
nicht
nicht
alles
alles
auf
auf
einmal,
einmal,
leider.
leider.
Und
Und
da
da
werden
werden
wir
wir
auch
auch
viele
viele
Jahre
Jahre
brauchen,
brauchen,
bis
bis
es
es
abschließend
abschließend
fertiggestellt
fertiggestellt
ist.
ist.
Aber
Aber
wir
wir
machen
machen
es,
es,
wie
wie
die
die
Schweiz
Schweiz
es
es
uns
uns
vorgemacht
vorgemacht
hat.
hat.
Wir
Wir
versuchen
versuchen
jedes
jedes
Jahr
Jahr
ein
ein
bisschen
bisschen
besser
besser
zu
zu
werden,
werden,
mit
mit
einer
einer
besseren
besseren
Infrastruktur,
Infrastruktur,
bessere
bessere
Fahrpläne
Fahrpläne
anbieten
anbieten
zu
zu
können,
können,
für
für
den
den
Güterverkehr
Güterverkehr
mehr
mehr
Trassen
Trassen
zur
zur
Verfügung
Verfügung
stellen
stellen
zu
zu
können,
können,
damit
damit
es
es
gelingt,
gelingt,
mehr
mehr
Menschen
Menschen
und
und
mehr
mehr
Güter
Güter
für
für
die
die
umwelt-
umwelt-
und
und
klimafreundlichere
klimafreundlichere
Schiene
Schiene
zu
zu
gewinnen.
gewinnen.
Vielen
Vielen
Dank,
Dank,
Herr
Herr
Gassel,
Gassel,
für
für
dieses
dieses
Gespräch.
Gespräch.
Ich
Ich
danke
danke
auch.
auch.
Alles
Alles
Gute.
Gute.
Bis
Bis
dann.
dann.